Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, Herrgott, er hat ihn doch gemacht damals, der Götze Mario, im Finale der WM 2014 gegen Argentinien. Aber muss man denn da so ein Gewese drum machen? Ich sag mal, derart frei vorm Tor verwandeln Frau Wollner und ich hier jede Woche, also wirklich jede Chance.
Da habe ich noch immer den FIFA-Simulator 98 im Kopf, ja. Frankreich, WM, mein erstes Computerspiel. Mhm. Aus dieser Entfernung würde er ein Scheunentor nicht treffen.
Das war wirklich immer geil bei FIFA. Diese 20 eingesprochenen Kommentare.
Die immer wieder kamen.
Die immer wieder in Endlosschleife. Und lustig wurde es immer genau dann, wenn die überhaupt nicht zu dem passten, was man gerade vorher da irgendwie an der Konsole gemacht hatte.
Und das Publikum bestand aus 4 Pixeln.
Lustig, das stimmt allerdings, ja. Gut, naja. Also mir könntest du sowieso bei so einem Turnier, wie die es auch jetzt gerade da wieder spielen, mir könntest du wahrscheinlich den Ball auf den Elfmeterpunkt legen und ich würde ohne Probleme so einen Quadratmeter Rasen aus dem Stadion treten, ohne dass der Ball auch nur zuckt, einfach nur, weil ich so hölle nervös wäre. Aber gut, es ist Fußball-EM in Deutschland einigermaßen schwierig, das nicht mitzukriegen im Augenblick. Stand jetzt steht Deutschland im Achtelfinale und wir wissen nicht, gegen wen das sein wird, weil wir schon am Montag aufzeichnen und da gab es gerade erst gestern ein Er geht so 1-1 gegen die Schweiz.
Ja, und trotzdem oder auch gerade deswegen sind die Mediatheken ja gerade voller Sportdokus. Eine davon hat es dir besonders angetan, auch wenn die schon ein bisschen länger draußen ist. Da gucken wir heute aber nochmal ruhig zusammen rein.
Genau wie in Eric übrigens und meinen da nicht die gleichnamige Hauptrolle, die Asa Butterfield in Sex Education
oder
spielt.
Oder Eric Cantona.
Auch nicht richtig, sondern eine neue Serie mit dem Lieblingsstar aller Cumberbitches. Was genau das jetzt für ein psychedelischer Brainfuck ist, das auch später.
Denn anfangen werden wir heute mit einer Doku, die letzte Woche im Kino gestartet ist und ab dieser Woche beim Streamingdienst Mubi verfügbar sein wird. Made in England, The Films of Powell and Pressburger, vorgestellt auf der Berlinale im Rahmen des Goldenen Ehrenbieren für Martin Scorsese, der den Film nicht gemacht hat, aber trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Seine Aufgabe in diesem Film ist in erster Linie schwärmen.
Some of the very first moving images that I can remember seeing are from Michael Powell and Emmerich Pressburger.
Ja, Martin Scorsese mal nicht vor der eigenen Kamera, wenn er überhaupt mal vor einer ist, dann ist es ja meist seine eigene, sondern dieses Mal ist es die Kamera von Regisseur David Hinton. Der hat Made in England, The Films of Powell and Pressburger gemacht und das große Glück gehabt, mit Scorsese nicht nur einen absoluten Filmfachmann per se als Protagonist und Erzähler in dieser Doku zu haben, sondern einen ausgemachten Powell and Pressburger Fan dieses ja britischen Filmemacher-Duo, das ihn massiv in seiner eigenen Arbeit beeinflusst und geprägt hat.
Ja, für alle, die jetzt immer noch nicht wissen, über wen wir da überhaupt reden, also die Martin Scorsese schon mal gehört haben, aber mit Michael Powell und Emmerich Pressburger nichts anfangen können. Michael Powell, der hat gelebt von 1905 bis 1990, Pressburger von 1902 bis 88 und die waren Filmpioniere, nicht der allerersten, aber der spätesten zweiten Stunde, haben ihre gemeinsamen 20 Filme zwischen 39 und 72 rausgebracht, also 1939 und 72. Ihr dürft jetzt selber nachzählen, wie oft Deutschland in dieser Zeit Weltmeister geworden ist. Powell in aller Regel als Regisseur und Pressburger als Drehbuchautor und das waren zwei, die sich absolut blind verstanden haben, das sagt Emmerich Pressburger auch in dieser Doku.
I have never met a person who not only understood what I was driving at, but guessed already half of it before I said it.
Ja, und so haben wir, um mal kurz für euch den Rahmen zu geben, eine Doku über diese beiden frühen Hollywood-Genies, in der es viele Ausschnitte nicht nur aus deren Filmen gibt, sondern auch von Filmdrehs ihrer Filme aus den 40er, 50er Jahren, Interviews mit beiden, auch an verschiedenen Stellen, zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer Zusammenarbeit und dazu dann eben den Off- und auch On-Kommentar eines ja sichtlich bewegten hingerissenen Martin Scorsese, der aus dem Schwärmen über die beiden nicht mehr rauskommt, der Michael Powell auch zu einem Zeitpunkt in dessen Leben regelrecht aufgespürt hat, als der so mit Mitte 70 fast in der Bedeutungslosigkeit Hollywoods verschwunden war. Da war es damals der noch junge Scorsese, der Michael Powell quasi auch so ein bisschen zurück ins Künstlerleben geholt hat.
And I find it extraordinary that I knew Michael Powell. He was not only a support, but a guide. And that always leads back to those films he made with Emmerich. What they offer is a vision of love, of longing and loss, hope and expectation of wonder. I've watched these movies so many times, they become part of my life. Reminder of what life and art are all about.
Und was mich wirklich überrascht hat, ist, wie freimütig Martin Scorsese hier vor laufender Kamera zugibt, einfach auch mal krass von Paul und Pressburger Filmen geklaut zu haben, die ihn wirklich so inspiriert haben müssen, weil es zu der Zeit, als die beiden ihre Filme gemacht haben, wirklich höchst innovative Ideen gewesen sind, die von beiden kamen, die als so mit eine der ersten überhaupt experimentell mit Licht, mit Farbe, mit Sound und auch mit Score, also Filmmusik, in den 40er Jahren experimentiert haben, in zum Beispiel Filmen wie 49th Parallel, Black Narcissus oder auch The Red Shoes, ist ein Film, der auch immer wieder auftaucht.
Ja, The Red Shoes von 1948, und das war tatsächlich der erste Film, den Thelma Schoonmaker von den beiden gesehen hat, auch 1948 tatsächlich im Kino, was Thelma Schoonmaker damit zu tun hat, darüber gleich noch mehr. Aber das fand ich das Schöne daran, ne? Dieses Eintauchen in Filmgeschichte. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass du die Filme alle schon kennst, also dass du da so Pro-mäßig oder Filmstudent 10. Semester mitreden kannst. Es geht einfach darum, auch Neues zu entdecken oder halt vielleicht auch dann mal Altes wieder zu entdecken. Mhm. Und diese Liebe zum Film, die spürt man hier von der ersten bis zur letzten Minute. Das ist wirklich absolutes Nerdwissen. Das ist aber so eine Nerd-Liebeserklärung, weil Scorsese, wie er da auch sitzt und erzählt und sich erinnert und Anekdoten raushält. Und es geht ja nicht einfach nur darum zu zeigen, das war der Film, das haben die gemacht, sondern einfach so die Entstehungsgeschichten zu erzählen, auch vom Scheitern zu erzählen. Da steckt so viel Liebe drin. Und das war ja auch noch ein ganz anderes Filmemachen, als es heute ist. Ich habe da wirklich im Kino gesessen und ich wollte danach alle Filme von denen nochmal oder überhaupt erstmal gucken. Ja. Und das war so das Tolle daran. Und das hat mir Thelma Schoonmaker auch im Interview erzählt, ne, als es dann darum ging, was hat man heute von diesem, also warum sollte man sich das heute angucken? Weil einfach diese Leidenschaft, ne, also dieses Mutige, dieses wirklich Unverfrorene, einfach mal Dinge auszuprobieren und auch scheitern zu dürfen, das ist das, dieses Mutigsein, dieses Tollkühne sein, was anderen vielleicht heute nochmal fehlt. Und da finde ich, könnte man sich einfach beim Gucken dieser Filme von allen Beteiligten eine Scheibe abschneiden.
Unbedingt. Und ich finde auch, dass das gar nichts mit so einem komisch altklugen Rumonkeln zu tun hat, wenn man jetzt auch sagt, dieses Wiedereintauchen in längst vergangene Zeiten, was dieses Gefühl auslöst von als die Bilder laufen lernten, wenn du diese Aufnahmen siehst, damals vom Set, wo die mit VW-Bulli-großen Kameras, die mit einem Kran wohin gestellt werden mussten, gigantische Ventilatoren beispielsweise, um Effekte zu erzeugen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt irgendwie Kacke finden, welche großartigen technischen Möglichkeiten es heute gibt. Die gibt's nun mal heute. Aber zu sehen in dieser Zeit zurück, auch was für ein Aufwand gewesen ist und was du für ein leidenschaftlicher Filmnarr sein musstest, um dir diese Menge an Arbeit aufzuhalsen, um so einen Spielfilm machen zu können. Das ist wirklich toll. Und ja, Scorseses Begeisterung darüber, die quillt dem quasi aus jeder einzelnen Pore. Und er ist auch so ein geiler Erzähler, finde ich. Sodass man, also auch hier, also bitte, ich weiß nicht, ob es den, wahrscheinlich gibt es den auch gar nicht irgendwie overvoiced, oder?
Ich hoffe nicht.
Ja, also und wenn es das geht, bitte macht da von vornherein großen Bogen drum. Es ist wirklich wahnsinnig gut verständlich alles. Und es ist da ein zu tauchen, ist wirklich ins heute geholte Filmgeschichte großartig. Ab Freitag auf Mubi, Made in England, The Films of Paul and Pressburger und parallel, ja wahrscheinlich auch noch, wenn ihr ein Kino findet, wo der läuft, könntet ihr den Film auch da noch gucken. Du hast eben schon angeteased, dass du das große Glück hattest, eine sehr wichtige Frau hinter diesem Film zu treffen, die auch eine sehr wichtige Frau hinter Scorsese ist und hinter Mike Powell gewesen ist, denn die Frau ist Scorseses Editorin und Cutterin und sie ist die Witwe von Michael Powell, Thelma Schoonmaker. Sie war da für den Ehrenbär, den Scorsese bekommen hat dieses Jahr auf der Berlinale, wo der Film präsentiert worden ist. Die Dame ist Mitte 80. Ist sie noch so fit wie Scorsese mit seinen über 80 auch noch ist?
Ja, ich glaube, die sind ungefähr gleich alt. Also Thelma Schoonmaker ist dieses Jahr 84 geworden. Sie ist am 2. Juni 1940 geboren und ist wirklich fit wie ein Turnschuh. Also vielleicht wie ein benutzter Turnschuh. Ne? Die hat einen ganzen Tag in so einem fensterlosen Raum im Scandic Hotel Interviews gegeben. Ich war in der letzten Gruppe am Tag der Ehrenbärverleihung und sie hat kurz telefoniert. Sie musste irgendeine Telefonnummer rausfinden, weil sie geahnt hat, dass Marty, wie sie Scorsese liebevoll nennt, spät dran sei. Und das war so total süß, wie sie sowas selbst gemacht hat und nicht so eine Entourage hinter sich hat. Und auch sehr lustig, wie sie Marty ja so ein bisschen durch den Kakao gezogen hat, um es mal oldschool zu sagen.
Ich finde das ja an sich schon sehr lustig. Ich meine, wie gibst du in Hollywood zweifelsfrei zu erkennen, dass du es richtig big gemaked hast? Du sagst Marty zu Martin Scorsese und du sagst Bob zu Robert De Niro. Also wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass du die beiden so nennst und nennen darfst, dann hast du es ganz offensichtlich geschafft in Hollywood. Machen übrigens auch alle, die das dürfen, wenn dir das mal auffällt, inflationär redundant und auch deutlich hörbar. Also man sagt es dann auch gerne häufig in Interviews mit uns, wenn man mit einem der beiden zusammenarbeitet oder gearbeitet hat, dann fällt so Marty oder Bob, fällt dann schon mal so 48 Mal in einem Interview. Aber nochmal zurück auf hier durch den Kakao gezogen. Was heißt das?
Ne, es ging darum, sie musste irgendeine Nummer rausfinden, weil es das Gerücht gegeben hat, dass Marty, und ich finde, sie darf das auch. Ich meine, die arbeiten haben seit 1980 sehr viel Zeit in dunklen Räumen verbracht.
Seit Raging Bull.
Seit Wie ein wilder Stier. Und es ging darum, dass Marty eventuell spät dran sein könnte. Und sie tat das dann nur so ab. Das ist nicht eventuell. Er ist definitiv zu spät, weil sie ihn einfach so gut kennt, dass sie weiß, dass der Mann manchmal die Uhr nicht im Blick hat.
Ja, das darf der auch. Der hat einfach viel zu tun.
Ja.
Es gibt ja wirklich immer weniger von diesen lebenden Filmlegenden. Das ist kein Zynismus, das ist einfach die Wahrheit. Was es noch weniger gibt, sind ja lebende weibliche Filmlegenden hinter der Kamera. Thelma Schoonmaker zum Beispiel hat 3 Oscars zu Hause stehen, war dieses Jahr erst nominiert für Killers of the Flower Moon. Die Frau ist seit über 50 Jahren im Geschäft.
Ja, sie ist nicht nur, finde ich, eine lebende Legende, sondern sie ist auch lebende Filmgeschichte. Sie hat angefangen als Schnittassistentin in den 60er Jahren bei François Truffaut, Jean-Luc Godard und Federico Fellini. Dann hat sie Scorsese kennengelernt und ist bei ihm geblieben und das in einem ja damals zumindest von Männern dominierten Berufsfeld.
Well, not now. There's tons of them now. A lot of them. I mean, one just won an Oscar for Oppenheimer. So, no, but when I started, yes, there were fewer, but not with Marty and not with the people he worked with. That was never an issue. But if I had to take a can of film into a lab or something, then I would instantly get this. The people would say, drop that. I'm not going to drop a roll of film because they didn't want to see a woman doing that. But it didn't matter for me because I was surrounded by people who were very happy to be working with a woman. So I was very lucky.
Ich würde sagen, sie hatte nicht nur Glück, dazu kommt auch Talent.
Naja, und sie hat vermutlich, höchstwahrscheinlich auch einiges an technischen Wechseln über die Jahre miterlebt, kennengelernt. Wie steht sie dazu?
Überlebt, kann man da auch noch hinzufügen. Ja. Und das tatsächlich mit Höhen und Tiefen, vor allem die Umstellung von analogem Film auf digital ist ihr, vorsichtig formuliert, nicht ganz so leicht gefallen.
Well, I was very bad. I hated doing it. But I had a wonderful person who taught me, and he's still working with us. And every time I would say, oh, I could do this better on film, he would put a quarter in a jar. And finally, you know, I just kicked in, finally. But I was very sad about it, and we still are. You know, Marty said that he liked, if it took me a bit of time to create something that we had just discussed doing, he liked walking around the editing room and thinking, about what we had just done and maybe changing his mind or whatever. And Robert Altman said the same thing. Now it happens so fast that that time isn't there. Doesn't mean eventually we, after 12 edits, we get it right. No, but it was sad to give it up. But now I can turn a shot black and white. I can turn it upside down. I can speed it up, slow it down. I can, we're just so used now to doing actual visual effects in our editing rooms because of this technology.
Ein bisschen Wehmut, ob diesem haptischen, analogen Filmschnitt, den sie da noch wirklich von der Pike auf gelernt hat und sie dann alles über Bord werfen musste, um jetzt per Mausklick zu schneiden, schwingt da schon mit. Ich kann's verstehen.
Ich bin ein Müh entfernt von Großvater erzählt von früher, aber ich lasse es an dieser Stelle. Wie nostalgisch man sein kann, das zeigt ja der Film über ja eben ihren verstorbenen Mann Michael Powell. Sie hat den Film produziert, genau wie Scorsese, der ihn ja auch erzählt, haben wir eben gesagt. Wie haben die drei denn überhaupt zusammengefunden?
Na, natürlich, darüber haben wir eben auch schon gesprochen, ist Scorsese ein großer Bewunderer von Powell und er hat die beiden, also Powell und Schoonmaker, tatsächlich mehr oder weniger verkuppelt.
Scorsese knew that he had been giving me the movies to look at, and I loved them so much. He said, you should meet him. He's coming to the Museum of Modern Art. Marty had gotten them to do a major retrospective. So I went to dinner. We were editing Raging Bull in the apartment where Marty was living. And so he was having dinner with Michael, and I went and was just struck by him. The look on his face, that encompassed that love of life, but also his sharpness of mind and his brilliant way of talking, which of course Marty loved. Yeah. So it was an instantaneous, like a slap in the face.
Das hat sie getan. Bis zu seinem Tod waren die beiden verheiratet und jetzt ist sie sowas wie die Hüterin seines Erbes. Die Männer in ihrem Leben, Scorsese und Powell, könnten tatsächlich unterschiedlicher nicht sein.
So different in personality and because Michael had me put on his grave, film director and optimist. And that was what was wonderful about living with him and about his films, is that he loved life. He absolutely loved every second of life. And Scorsese, so he was an optimist. Scorsese's the opposite. But they share so much. They have so much the same attitudes about what film should be about.
Sie hat an anderer Stelle im Interview nochmal gesagt, dass Martin Scorsese oder Marty natürlich notorisch schlecht gelaunt ist und man ihm morgens besser nicht vor dem ersten Kaffee begegnet. Was die beiden aber immer verbunden hat, also Scorsese und Powell, ist nicht nur die Bewunderung für die Filme des jeweils anderen, sondern auch die Liebe zum Kino generell.
Michael loved Mean Street so much that he asked to be driven around to where they had made some of it. And then they went to the gym where De Niro was working, and he just said simply to Marty, there's something wrong with the red gloves, and Marty said, you're right, this should be black and white. So they were very critical things, and then De Niro was so fascinated with Roger Livesey in Life and Death of Colonel Blimp, how he became old and how he gained the weight and everything, so he kept saying to Michael, how did you do that, how did you do that? And Michael finally said to him, it was acting. And it was.
Da war er, der Bob, ne? Und ich hätte ihr und ihren Anekdoten aus gelebter Filmgeschichte wirklich ewig zuhören können.
Absolut, ja. Ich finde auch, das sind Gelegenheiten, die man dann nutzen muss, weil sie nun mal weniger werden. Kein Zynismus, auch das einfach dem Lauf der Dinge geschuldet. Ihr könnt es euch jetzt erstmal in aller Ruhe anschauen, ab Freitag auf Mubi parallel, auch wenn ihr es dort findet im Kino.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Bist du eigentlich eine Cumberbitch?
Das kann ich schnell beantworten. Ja.
Sherlock, Dr. Strange oder Alan Turing?
Von mir aus auch Telefonbuch.
Ja, oder Smaug. Ich habe liebe bis heute noch die, es gibt so ein, könnt ihr bei YouTube mal gucken, es gibt Aufnahmen davon, wie Benedict Cumberbatch Smaug eingesprochen hat für Der Hobbit. und sich da also im Studio
über auf den Boden,
über den Boden wälzt und schlängelt, also Method Acting im Sinne eines Drachen macht. So, das.
Was hast du gesagt? YouTube? Warte.
Ja, genau, warte.
Mach mal alleine.
Anna, bleib doch jetzt mal hier. Himmel, Arsch noch eins. So, Telefonbuch hast du gesagt. Ja, auch daraus würde ich mir von ihm vorlesen lassen. Oder ihr geht den Weg zu Netflix, denn da ist jetzt eine neue Serie mit Dinkel, Brick, Böckel, Snatch draußen, wie seine ganz engen Freunde ihn nennen. Also die, die auch Bob zu Robert De Niro und Marty zu Martin Scorsese sagen. Eric heißt dieses Verbrechen an der Netzhaut. Du hast die Serie durchgezogen. Ich bin nicht ganz reingekommen. Vielleicht war ich aber auch einfach komisch drauf an dem Tag. Aber ich musste nach 20 Minuten ausmachen und das ganze Ding auf Wiedervorlage legen. Dazu ist es bis jetzt noch nicht gekommen, leider.
Vielleicht nach unserem Gespräch.
So, vielleicht, möglicherweise. Deswegen lasse ich dir jetzt den Vortritt bei Eric Cumberbatch. Ist das Zugpferd, spielt aber gar nicht eben diesen Eric. Vielleicht verwirrst du unsere Eistufis. Bitte noch ein kleines bisschen mehr.
Ja, der Serientitel führt tatsächlich ein bisschen aufs Glatteis, aber natürlich mit voller Absicht. Ich glaube, du bist bis Eric dann auch gar nicht gekommen, wenn du nach 20 Minuten ausgemacht hast. Benedict Cumberbatch spielt nämlich Vincent, einen Puppenspieler und Familienvater, der nicht immer im Leben seine besten Seiten zeigt. Er arbeitet bei so einer Sesamstraßen-ähnlichen Puppen-Fernsehserie und da flucht er bei den Aufzeichnungen auch mal vor den Kindern. Zu seinem Sohn Edgar ist er ziemlich hart. Ja, die Ehe mit seiner Frau Cassie, die liegt eigentlich in Trümmern. Er ist psychisch krank und süchtig und eines Morgens nach einem besonders heftigen Streit mit Cassie, da verschwindet Edgar spurlos und da geht seine düstere Fantasie vollends mit ihm durch, denn er sieht auf einmal Eric, eben jenes Puppenmonster, das er eigens für Edgar kreiert hat und das Edgar sonst unter seinem Bett vermutet, denn das erwacht jetzt zum Leben.
Wach auf, erbärmliches Arschloch. Bist du taub? Mach dich fertig. Hat dir denn niemand gesagt, dass die wahren Monster nicht unter dem Bett lauern? Sei klug, sei nett, sei mutig, sei bla bla bla. Reiß dich gefälligst zusammen, Arschloch. Gehen wir dein beschissenes Kind suchen.
Eric ist 2 Meter groß, plüschig, aber verbal eher vom Kaliber Ted, dem sprechenden Teddybär, der an der Seite von Mark Wahlberg ja vor ein paar Jahren das Kino erobert und entdeckt hat.
Ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr als diese ersten 20 Minuten durchhalten sollen. Ich sehe gerade so ein bisschen eine Mischung aus Pinocchio, Ted und If.
Ja, ich musste auch, ich habe If und so. Eric in der gleichen Woche geguckt und dachte, ich bin auch ein bisschen mit den lilafarbenen Plüschmonstern durcheinander gekommen, das gebe ich zu. Ja. So.
Der Rest der Serie ist aber dann wohl doch eher etwas weiter von Ted entfernt.
Ja, es ist ein Familiendrama mit einer komplizierten Vater-Sohn-Geschichte. Es ist aber auch ein Cop-Thriller, denn es geht natürlich auch darum, Edgar wiederzufinden. Und es gibt einen sehr ausufernden Handlungsstrang mit den ermittelnden Polizisten. Und da taucht die Serie einfach tief ein ins New York der 80er Jahre und wird zu so einem sehr düsteren Stimmungsbild der Zeit. Es geht um Rassismus innerhalb der Polizei. Es geht um Gentrifizierung. Es geht aber auch um Homophobie. Und das klingt natürlich viel. Aber dadurch, dass die Handlungsstränge so ein bisschen gegeneinander laufen, also auf der einen Seite dieses Vater-Sohn-Drama mit dem verschwundenen Edgar und dem auftauchenden Eric und dieses Polizisten-Ding, federt sich das ganz gut ab.
Wie fand die Cumberbatch den Cumberbatch?
Er hat ja
andersrum.
Schon.
Also wie fand ich da die Frage? Komm nochmal rein. Palim, palim. Ja, so.
Er hat schon mehrfach bewiesen, also mit Dr. Strange, mit Sherlock, ja eigentlich mit fast allen seinen Rollen, dass er so ein Fable und ein Händchen für kaputte Figuren hat und das lebt er hier auch aus. Für dich in den ersten 20 Minuten vielleicht ein bisschen zu viel, aber hier ihm bei der Läuterung zuzusehen, vom alkoholabhängigen, drogenabhängigen Vater am Abgrund, der sich seinen inneren Dämonen in Form dieser Puppe stellen muss, das macht Spaß, weil das kann er halt einfach.
Ich soll mir das also angucken, heißt das.
Du sollst dem nochmal eine zweite Chance geben, weil es ist mal wieder eine Netflix-Serie, die ich fand, die eben nicht diesem Algorithmus-Einheitsbrei entspricht. Und obwohl die Serie tatsächlich ja in New York spielt, fühlt sie sich sehr britisch an. Okay, das könnte man jetzt einfach behaupten als böse Zunge oder auch als Tom Westerholt, dass das an Benedict Cumberbatch liegt. Aber es liegt auch an der Autorin Abby Morgan, die hat unter anderem The Iron Lady gemacht, die hat Shame geschrieben und Suffragetten. Die Serie ist sehr, sehr düster, auch vom Humor her. Es sind 6 Folgen, aber ich finde, diese 6 Folgen lohnen es sich auszuhalten, weil du am Ende eben mitnimmst, ne, Monster, die sind nicht nur unterm Bett, die sind auch in dir selbst.
die Miniserie Eric auf Netflix. Manchmal lohnt sich dann aber doch auch ein Blick in die kleine blaue Hölle, wie wir sie liebevoll nennen. Manche von euch haben die hoffentlich als kleine Kachel unten in eurem Fernseher irgendwo neben Netflix, Prime und Disney Plus, spätestens gleich daneben die gute alte ARD-Mediathek, von der ist natürlich die Rede. Da ist nämlich auch eine neue Serie drin, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Wo wir sind, ist oben. Heißt sie. Fangen wir unten an oder besser gesagt vorne. 6.000 Einträge. So viel umfasst das Lobbyregister des Deutschen Bundestages im Jahr 2024. Also Verbände, Agenturen, Personen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit politische Entscheidungen zugunsten ihrer Auftraggeber, sagen wir vorsichtig, zu beeinflussen versuchen. So, glaubt ihr nicht? Das ist aber tatsächlich Fakt. Und genau damit spielt Wo wir sind, ist oben, die jetzt allerdings keine Doku-Serie ist, sondern fiktiv. Ich befürchte, Anna, ich habe jetzt nicht nur mich, sondern auch alle anderen maximal verwirrt.
Ja, und damit haben die LobbyistInnen alles erreicht. Es ist eine fiktive Serie, die mit dem Lobbyistentum in Deutschland spielt, die auf, ich möchte nicht sagen, wahren Begebenheiten basiert, aber auf wahren Momenten. So viel vielleicht, ne? Es geht um Valerie und Max, das sind zwei aufstrebende LobbyistInnen, die meinen, im Politzirkus schon ganz oben angekommen zu sein, trotz ihrer jungen Jahre. Sie ist gerade frisch aus Brüssel in die Hauptstadt gekommen, weil sie da in einen, na, vielleicht auch privaten Skandal involviert war, über den sie erstmal ein bisschen Gras wachsen lassen muss, um überhaupt noch in dem Job arbeiten zu können. Aber Brüssel ist nicht Berlin. Er ist so ein bisschen das Kaliber geleckter Karrierist, der vielleicht auch in Sylt das ein oder andere hätte singen können, der bereit ist, über Leichen zu gehen. Beide aalglatt, beide so eine Art moderne Söldner, egal wer zahlt. Die Meinung, die wird kurzfristig einfach vertreten. Und in Amerika, da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff des Spin-Doctors, also Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen oder die Strippen in der Hand halten, die Meinung machen und Politiker und Politikerinnen versuchen, auf ihre Seite zu ziehen.
Guck mal, Max, die Leute lieben die Pille, sie lieben Plastik. Und wegen der Hormone, ich habe die Schubladen voll mit Gutachten, die sagen, dass alles in Ordnung ist.
Ja. Das sind von euch bezahlte Gutachten.
Da ist es jetzt auch in der Serie, egal ob das Pharmaunternehmen sind, die Abwassergutachten mit Hormonen wegen der Pille in der Schublade haben, ob es androide Hightech-Roboter sind, die Pflegekräfte ersetzen sollen, ob es um Braunkohletagebau in der Lausitz geht oder auch einfach darum, wer der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin wird.
Also ich sag mal, es ist kurz gesagt der absolute Rundumschlag an alle Schreckgespenster unserer Zeit heute. Die scheinen alle stattzufinden. Ich bin ein bisschen irritiert durch die Namen der beiden Protagonisten. Das verwirrt mich etwas. Aber die Frage ist ja gerade, wenn...
Jetzt ja, habe ich es verstanden, ja, Entschuldigung,
das hat ein bisschen länger gedauert. Ach so, ach, das wusste ich gar nicht über die, also über die beiden, bisher hatte ich die immer ganz anders wahrgenommen, aber gut. Bei fiktiven Sachen ist es immer so eine Frage, wie zeigt diese Serie jetzt diesen Macht- und Politzirkus, der ja nun mindestens an wahre Begebenheiten erinnern soll?
Also das ist schon alles so ein bisschen abstoßend, was da passiert und auch so ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Es ist natürlich fiktional, aber von den Machern um Serienschöpfer Christian Jeltsch tatsächlich akribisch recherchiert in Berlin und Umgebung und aber natürlich verfremdet. Und das ist so ein bisschen das Erschreckende daran, diese Überhöhung. Es ist ja eine Polizatire, die ist dramatisch überspitzt. Aber so dramatisch überspitzt ist sie am Ende wahrscheinlich gar nicht, weil alles einen wahren Kern hat, ne? Und also wie diese Lobbyisten versuchen, ihre Leute, also die, von denen sie gerade bezahlt werden, zum Beispiel in Talkshows zu platzieren und durch ihre gute Vernetzung eben das auch schaffen. Oder Medientraining für unerfahrene Redner oder eben auch Bestechungsversuche für so wankelmütige Hinterbänkler. Ja. Da steckt schon auch ein bisschen House of Cards drin, also diese, ich sage das jetzt alle nochmal für alle, die irgendwie im Keller wohnen. Diese sehr erfolgreiche US-Serie um den machtbesessenen Politiker Francis Underwood, der ja bekanntermaßen von Kevin Spacey gespielt wurde.
Nun ist der ARD einiges zuzutrauen, aber vermutlich eher nicht, dass Kevin Spacey jetzt hier in dieser Serie eine der Hauptrollen spielt.
Nein. Es ist auch nicht Heiner Lauterbach, der in dieser Serie eine Hauptrolle spielt. Sie ist für ARD-Verhältnisse in Anführungsstrichen hochkarätig besetzt. Sie ist natürlich jung besetzt, ne? Nilam Farouk, die kennen und schätzen wir beide, spielt Valerie. Der Theaterschauspieler Helgi Schmidt spielt Max. Und ja, die wechseln ihre Haltung und ihre Mandanten genauso oft wie die Chamäleons ihre Farbe oder andere Menschen ihre Unterwäsche. Natürlich ist Berlin nicht Washington, aber die haben ganz nah an der echten Berliner Politik gedreht. Die waren auch im Reichstag, die waren auf dem Reichstag. Und diese Hochglanzbilder, die geben schon ein ziemlich gutes Gefühl für diese Schaltzentrale der Macht. Im Gegenzug geht es dann aber auch in die Provinz zu den kleinen Leuten und einem Braunkohletagebau in der Lausitz. Und da wird es dann auch zumindest für Max sehr persönlich.
Allein vom Look her, ne, nach dem, was du so erzählt hast, sehe ich so ein bisschen Bad Banks gerade vor Augen.
Es ist von den Lichtverhältnissen her freundlicher als Bad Banks, aber es geht tatsächlich in die Richtung, hat aber natürlich diesen satirischen Touch, den Bad Banks ja gar nicht hatte. Das war ja wirklich rein
Finanzdrama, genau. Also eher gucken statt nicht gucken?
Also ich mochte wirklich das Tempo, denn ähnlich schnell wie die Entscheidungen in der Politik manchmal getroffen werden, was wir ja gar nicht mitkriegen, sind hier auch die Tempi in der Handlung, also die Dialoge sind schnell und auf den Punkt und sehr, sehr oft auch immer mit doppeldeutigen Anspielungen.
Gefällt mir. Ich voraus, Sie hinterher. Gewöhnen Sie sich dran, bald sehen Sie mich nur noch von hinten. Aber nicht auf die alte weiße Männerart.
Gratulation übrigens. Brennickes Auftritt heute Morgen war Ahmed. Sie haben ihn im Griff?
Bin ich. Zu viel Nähe im Lift.
Die wird Ihnen nicht fehlen. Sie hatten Sex heute Nacht.
Sie auch? Das erste Mal, seit wir uns kennen.
Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, von außen zuzugucken, wie die anderen sich zerfetzen. Verbal natürlich, ne, wir sind ja nicht bei House of Cards.
Richtig.
Hier wird niemand vor die U-Bahn geschubst. So. Aber trotzdem gilt auch hier immer das Motto, bis einer weint.
Oh, bis einer weint, das ist quasi unser Stichwort. Wo wir sind, ist oben aktuell in der ARD-Mediathek. Und also bis einer weint, ich sag nur, aus nach dem Achtelfinale.
Jetzt siehst du es aber düsterer, als es ist.
Es war ja auch nur, damit die hochgeschätzten Eistufis ein bisschen wieder wach werden zwischendurch. Denn Schland wird natürlich Europameister, wissen wir alle, was denn auch sonst.
Nee, ich habe auf England getippt.
Du hast auf England getippt? Oh, das ist tatsächlich auch mein Finale, England-Deutschland. Aber,
ist das rechnerisch möglich? Oder
ja,
begegnen die sich vorher?
Nee, es geht, glaube ich, tatsächlich. Es,
okay.
ist so absurd dieses Jahr mit diesen Drittplatzierten der Gruppen, die besten Dritten, die da auch noch wieder irgendwo mit reinwursteln. Aber soweit, wenn ich mich nicht völlig verrechnet habe, dann ist Deutschland England möglich im Finale. Mein Tipp ist 2-2 am Ende der regulären Spielzeit und dann Elfmeterschießen. Wir wissen alle, was passiert,
ja,
wenn England zu einem Elfmeterschießen antritt.
Okay.
So,
ich bestelle mir jetzt schon mal das Trikot.
So, Schland wird also, ja, genau, das, was es aktuell nicht mehr gibt übrigens.
Nee, ich habe auch geguckt.
Ja.
Kindertrikots sind nicht mehr lieferbar.
Pink-Lila ist weg. Aus
75 Euro gekostet, das war mir zu viel.
Ja, das ist, glaube ich, noch günstig, ne? Ich habe irgendwie Preise gesehen, so ab 100 aufwärts.
Ja, aber Herrentrikots brauchen auch mehr Stoff.
Ja gut, das mag natürlich sein, dass die Kindertrikots dann noch ein kleines bisschen günstiger sind. Ihr merkt, wir sind mitten im Thema, die Frau Wollner und ich. Europameisterschaft läuft aktuell gerade und ebenfalls in der ARD-Mediathek gibt es wenig erstaunlich eine ganze Menge Dokus rund um den obszönsten Sportzirkus der Welt, nämlich den Fußball. Zum Beispiel eine Doku, auf die ich aufmerksam wurde, tatsächlich erst, also so richtig aufmerksam, nachdem ich den sehr guten Podcast zur Serie gehört hatte. Wir Weltmeister auf der Suche nach 2014.
Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn!
Daran können sich viele erinnern. Langsam läuft dieser Kommentar ja auch fast schon im legendären "Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt" von der WM 54 den Rang ab. Kleine Anekdote am Rande, über genau diesen Kommentar habe ich mit meinem Vater neulich unterhalten. Und es ist tatsächlich eine seiner ersten Kindheitserinnerungen, wie er in einer vollbesetzten Kneipe, wo auf dem Tresen ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher stand und er nichts gesehen hat, weil natürlich alle vor ihm standen, genau das gehört hat. Ja. Aber so viel dazu. Ist das denn jetzt schon wieder so ein Ding, bei dem sich die ganze Zeit Männer in den verschwitzten Armen liegen und vor Sportglück weinen? Und was hat die Fußball-WM 2014 mit der EM 2024 zu tun?
Okay, also Antwort 1, nein, zum Glück nicht. Nicht nur schwitzende, sich in den Armen liegende, weinende Männer vor Glück. Antwort 2, was haben die miteinander zu tun? Das sehr spannende danach, beziehungsweise jetzt aus der heutigen Sicht gesehen, das dazwischen. Denn wir alle erinnern uns natürlich, dieser WM-Titel 2014 in Brasilien gegen Argentinien nach dem unfassbaren 7-1 im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien. Das war unwirklich. Diese deutsche Mannschaft, da waren plötzlich alles so Gladiatoren wider Willen. Man dachte, das geht jetzt ewig so weiter. Die sind unschlagbar für Generationen. Stattdessen, was folgte, waren zwei WMs, nämlich 18 und 22 mit jeweils einem Aus nach den Gruppenspielen. Das gab's noch nie sowas. Fassungslosigkeit bei Fans und beim DFB. Dann ein sich irre drehendes Personalkarussell und eine, ja, die deutsche Fußballseele zernagende und zermürbende Frage. Warum?
Findet die Doku Antwort auf dieses Warum?
Ja, findet sie, weil sie nämlich genau dort ansetzt. Autor und Sportjournalist Martin Roschitz, der auch 2014 schon die Nationalmannschaft in Brasilien begleitet und interviewt hatte, der also die ganzen Spieler auch sehr gut kennt seit damals, der hat sich jetzt 10 Jahre später wieder mit Schlüsselfiguren von damals getroffen. Zum Beispiel Trainer Joachim Löw, dem schon direkt nach dem Gewinn des Titels aufgefallen ist, dass es ihm auf eine merkwürdige Art nicht gut geht.
Mein Berater kam dann mal nach ein paar Tagen und hat mich gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Du bist Weltmeister geworden, aber du bist ja irgendwie relativ schlecht drauf. Ich sage, ja, ich tue mich auch schwer. Nachts häufig aufgewacht, Situationen, die mir im Kopf rumgingen. Und dann eben die Frage so nach 2-3 Wochen, okay, was können wir denn tun, um das zu halten? Wir haben so viel Freude bereitet, aber das wollen wir ja weiterhin. Und manchmal ist es auch so, dass man irgendwie dann im Erfolg irgendwie die größten Bedenken hat, was die Zukunft betrifft.
Und da denkt man dann schon mal, okay, das hätte ich so jetzt wirklich nicht erwartet. Und dann schaut man weiter, hört weiter und es sind wirkliche Leistungsträger von damals, wie zum Beispiel Per Mertesacker oder Benedikt Höwedes, denen es schon beim und auch nach dem Turnier richtig schlecht ging.
Ich muss mich vielleicht kurz vorm Spiel übergeben oder habe Würgereize, ihm fallen die Haare aus, jeder hat so seine Dinge, die er auch so ein bisschen für sich behält.
Und dann gibt es ja die Möglichkeit, Haare zu transplantieren. Einen Tag nach der Siegesfeier, da habe ich mich auf die Behandlungsbank gelegt und habe mich operieren lassen.
So, und das ist es, was diese Doku ausmacht. Ich habe oftmals tatsächlich an uns denken müssen, Anna, weil uns das ja auch so geht, wenn wir Menschen aus der Schauspielbranche einfach jetzt schon seit Jahren kennen, dass wir einfach merken, du bekommst andere Interviews mit denen, als wenn da Hinz und Kunz, Praktikant von Radio Dingens oder Bummens herkommt und irgendwelche blöden Fragen stellt, jetzt mal ganz ohne Arroganzfilter, aber den gleichen Effekt hast du hier natürlich auch. Du hast da einen Menschen, der sich an diese Doku dran gesetzt hat, der die ganzen Spieler seit Jahren kennt und du merkst in den Interviews, die erzählen dem andere Sachen, als sie vielleicht vor einem Sportschau-Mikrofon einer x-beliebigen Reporterin sagen würden. So, das ist der eine Profit, den man hier bekommt. Das andere ist, dass das hier einfach kein wir feiern uns die ganze Zeit selbst, weil wir so geile Weltmeister sind, dass das nicht so ein Mist ist, sondern wirklich eine Hintergrundbetrachtung in Sachen Sportpsychologie und was Druck und hier natürlich vor allem Leistungs- und Erfolgsdruck, was die auch auslösen. Also super spannend gemacht. Ich habe es sowohl gerne gehört als auch geguckt, also Podcast, genau wie dann die 4-teilige Serie zum Anschauen in der ARD Mediathek, und fand es ganz spannend, was dieses Team da rund um Martin Roschitz 10 Jahre später alles aus Löw, Mertesacker, Höwedes, Schweinsteiger, Müller und Götze rausbekommen haben. Also auf die Frage zurück, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wer die EM 2024 hinter den Kulissen verstehen will, auch was da jetzt gerade passiert, der kommt diesem Wunsch nach Verständnis mit Wir Weltmeister und der Aufarbeitung von 2014 wirklich einen ganzen Schritt näher.
Dann könnt ihr das jetzt auch tun in der ARD Media und Audiothek. Habt ihr ganz gut zu tun. Ich freue mich jetzt schon auf die WM 2026, in der ich endlich wieder ein Panini-Sammelalbum haben kann. Auch wenn ich es mir dann vermutlich teilen muss.
So, ja, wahrscheinlich wird das bis dahin durchaus so sein. Bei den EMs könnte man noch einschieben. Also die liefen nicht ganz so katastrophal wie die WMs. Ne, 2016 ging es ja auch immerhin bis ins Halbfinale. Aber wir wollen nicht an dieser Stelle ausschweifen. Ihr habt genug zu tun. Bis nächste Woche, da wird es Völlchen bei uns. Wir rücken wirklich dann zusammen, denn wir brauchen Platz für Schauspielerin Maren Eggert und deren Regisseurin Hannah Slack. Wir brauchen Platz für Kevin Bacon und Joseph Gordon-Levitt im neuen Beverly Hills Cop 4. Und dann brauchen wir noch Platz für A Killer Romance und für Yorgos Lanthimos Kinds of Kindness, der neue Film. Also da nehmt ihr bitte vielleicht jetzt schon mal Anlauf. Bleibt extra fit bis nächste Woche und passt schön auf euch auf und guckt, um euch selbst nicht zu verwirren. Auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Einfach mal luppen. Ah, nee, falsch. Ja. Hauptsache es Filme.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.